thank you for the introduction and
herzlichen Dank für die Einführung. Ich möchte Ihnen zunächst einmal sagen, ich spreche hier als Historiker. Ich bin weder Künstler noch Philosoph, sondern Historiker. Künstler sind frei, Mythen zu schaffen und sich Gedanken zu machen, wie es ihnen beliebt. Philosophen können philosophieren, aber ich bin Historiker und ich halte mich an die historischen Fakten. Nikolai Fjodorows Projekt der universellen Erlösung und der russische Kosmismus. Stellen wir uns vor, dass der technische Fortschritt und der soziale Fortschritt eines Tages das Paradies auf Erden möglich machen, dieses Reich der Freiheit schaffen, von dem die Marxisten träumten. Der Mensch beutet den Menschen nicht länger aus, die Quellen des gemeinsamen Wohlstands fließen üppig und befriedigen alle materiellen Bedürfnisse. Es gibt keine Krankheiten mehr, keine genetischen Defekte. Das menschliche Leben lässt sich nach Belieben verlängern. In dieser perfekten Gesellschaft sind alle Menschen Brüder. Doch was ist mit den Vätern? Was ist mit denen, die dieses Paradies erschaffen halfen, die litten und starben, ohne die Früchte des Fortschritts zu genießen? Die Frage, ob es überhaupt so etwas wie Fortschritt gibt, angesichts der immer größeren Opferzahlen, beschäftigt die russischen Schriftsteller und Philosophen seit dem frühen 19. Jahrhundert. Iwan Karamasow formuliert die radikale Ablehnung einer zukünftigen Harmonie, deren Boden mit dem Leiden Unschuldiger gedüngt ist. Ihm ist diese Harmonie nicht die Tränen eines gefolterten Kindes wert. Nicht zu reden von der Hölle, die auf der Erde herrscht und die im Jenseits vermutlich noch schlimmer wird, um die Sünden des Diesseits zu vergelten. Für ihn ist dieser Preis viel zu hoch und er eilt, seine Eintrittskarte in diese Harmonie zurückzugeben. Die Denker des beginnenden 20. Jahrhunderts, Nikolai Berdjajew, Sergei Bulgakow und Wladimir Ern, sahen die Idee, dass es in dieser Welt ein Reich der Freiheit geben könne, am Ende einer kontinuierlich voranschreitenden Entwicklung der Menschheit mit Skepsis. Bulgakow meint, da alle früheren Generationen für immer gegangen sind, dass es nicht die Menschheit sei, sondern bestenfalls ein paar Generationen, denen es gelingen kann, das Endziel des historischen Fortschritts zu erreichen. Nur wenige Generationen könnten das zweifelhafte Glück eines sozialistischen Staats der Zukunft aufgebaut auf den Knochen der Vorfahren genießen. So gesehen erweist sich das Versprechen eines Reichs perfekter Gerechtigkeit und Wonne innerhalb der Grenzen der Geschichte als Illusion. Es kann nicht wahr werden, denn es gibt den Tod. Der Tod bedeutet nicht nur die zeitliche Begrenzung und Beliebigkeit des Lebens des Einzelnen und nimmt ihm damit Wert und Bedeutung. Er zerstört auch die Einheit der Menschheit, indem er sie in Generationen teilt. Die Teilung in Generationen verhindert, dass der Einzelne den Endpunkt des Fortschritts erreichen kann. Damit bleiben die Opfer und Mühen, die die Geschichte begleiten, bedeutungslos. Ihre Konsequenzen sind niemals von Bedeutung für die gesamte Menschheit. Bulgakow, Berdjajew und ein paar andere Theoretiker sahen die Lösung des Problems in der Wiederauferstehung der Toten, aller Toten. Nur der Glaube an diese Möglichkeit, entwickelt nach dem Modell der Wiederauferstehung Christi, erlaubte die Idee von Fortschritt, dessen Endziel, und das ist von eminenter Bedeutung, sich jenseits der Reichweite der säkulären Geschichte verortet. Doch bietet der christliche Glaube an die Wiederauferstehung und ewiges Leben tatsächlich Trost? Um noch einmal Iwan Karamasow zu zitieren: Was wird aus der Harmonie, wenn es doch die Hölle gibt? Ein weiteres Mal ist die Menschheit gespalten in die Gesegneten und die Verdammten. Und dieses Mal ist die Spaltung von Dauer, sodass das Glück der einen die Verlängerung des Leidens der anderen in alle Ewigkeit bedeutet. Man berief sich auf eine Vielzahl von Surrogaten, um die Idee des Fortschritts in dieser Welt zu retten. Für alle Zeit im Schrein des großen Herzens der Arbeiterklasse, mumifiziert im Mausoleum auf dem Roten Platz, lebt der Märtyrer, der rote Held, weiter, wenn auch nur metaphorisch. Doch wo wird man die Spuren des Individuums bewahren? Wo wird man seiner gedenken, wenn die Sonne nicht mehr scheint und die menschliche Spezies nicht mehr existiert? Wenn es soweit ist, wird das Individuum nicht einmal existiert haben. Gleichgültig, wie viele Versuche man unternimmt, die Idee des Fortschritts im Angesicht des Leidens, des Todes und des unvermeidlichen Verfalls zu wahren, gleichgültig, wie sehr man versucht, die Opfer zu rechtfertigen. Letztlich gibt es nichts, was man als zufriedenstellende Lösung bezeichnen könnte. Genau so sah Nikolai Fjodorow, ein bescheidener Bibliothekar des Moskauer Rumjantsev-Museums, Fortschritt in einer Welt, in der es den Tod gibt. Als Triumph der Jugend über das Alter, der Lebenden über den Tod. Er lehnte diese Art Fortschritt ab, denn er war davon überzeugt, dass das höchste Ziel allen menschlichen Strebens eine Welt ohne Tod sein müsse. Genauer gesagt, eine Welt, in der es den Tod nie gegeben haben wird, eine Welt, an der jeder, auch die Toten, teilhaben könnten. In seiner Philosophie der gemeinsamen Tat appelliert Fjodorow an alle Lebenden, die Söhne, brüderlich zusammenzukommen, um gemeinsam an der Überwindung des Todes zu arbeiten, rational, das heißt mit wissenschaftlichen und technischen Mitteln, um alle Gestorbenen physisch von den Toten zurückzuholen. Die Patrifizierung, eine progressive, immanente Wiederbelebung aller früheren Generationen, tritt an die Stelle des Kinderbekommens, das ja nur Sterbliche produziert, und den sinnlosen Kreislauf des Geborenwerdens und Sterbens in einen Zustand blinden, natürlichen Verfalls perpetuiert. Fjodorow beschreibt die physische Wiederherstellung oder Wiederauferstehung der Toten als völlig mechanischen und materialistischen Prozess, der aus dem Aufspüren, Sammeln und Synthetisieren der verteilten materiellen Partikel ihrer Körper besteht. Das Produkt ist ein reines Kunstwerk, eher geschaffen als gezeugt und daher perfekt und unvergänglich, wobei die Frage der persönlichen Identität unbeantwortet bleibt. In ihrer Suche nach der Asche der Vorfahren befreien die Menschen sich von den Fesseln der Schwerkraft, die für Hinfälligkeit und Tod steht. Sie sind nicht länger die müßigen Passagiere der Erde, sondern transformieren ihren Planeten in ein Raumschiff, das ihnen hilft, die riesigen Dimensionen des Universums zu erkunden, um den unendlichen kosmischen Raum als Wohnraum für die Generationen, die sie ins Leben geholt haben, zu nutzen. Sie werden das Universum wieder aufbauen, es mit Vernunft füllen und perfektionieren. Um ihren Weg durch das Universum zu finden und in all seinen Welten zu existieren, muss der Mensch fähig sein, seinen eigenen Körper zu schaffen, das heißt, ihn aus der elementaren kosmischen Materie zu synthetisieren. Unermüdlich wiederholt Fjodorow: Unser Körper muss unser Werk sein. Denn nur so wird der Mensch sich aus einer vergänglichen, natürlichen Kreatur in eine selbstbestimmte, unabhängige, künstliche Einheit wandeln. Der Mensch wird nicht länger gezwungen sein, die Asche der Vorfahren zu Nahrung für sich und seine Nachkommen zu transformieren. Vielmehr wird er lernen, diese Asche zu nutzen, um die Vorfahren mit Hilfe des Wissens und der praktischen Fähigkeiten, die er durch die Beherrschung der Kunst, den eigenen Körper zu bauen, einzusetzen lernte. Die kannibalistische Unterdrückung und das Verschlingen der Väter wird von deren bewusster Rekonstruktion abgelöst. Elternliebe wird sinnliche Sehnsucht ersetzen und die enorme Kraft, die sich als Lust manifestiert, wird ewiges Leben schaffen, um dieses den Gestorbenen zurückzugeben. Fjodorow ist davon überzeugt, dass die Wiederauferstehung aller Toten den kompletten Sieg über Zeit und Raum und damit das Ende der Geschichte markiert. Die allgemeine Wiederauferstehung und eine völlige Befreiung von den Fesseln einer blinden, mit dem Tod verhandelnden Natur hängen gegenseitig voneinander ab. Nur die gänzlich vereinte Gemeinschaft der Menschen, einschließlich der Toten, kann alles Naturgegebene und damit zum Verfall Verdammte zu etwas Menschgemachtem, Artifiziellem und daher Perfekten werden lassen. Perfektion und Unsterblichkeit sind nur dann moralisch gerechtfertigt, wenn ausnahmslos jeder an ihnen teilhat, wodurch die seit ewiger Zeit perpetuierte Ungerechtigkeit und das Leiden überwunden sein werden. Auf diese Weise beseitigt Fjodorow die jeder Fortschrittstheorie inhärente Aporie. Von allen, für alle geschaffen, ist sein Paradies in der Welt ein Produkt der Union aller Menschen in Raum und Zeit. Verdammte oder Opfer der Geschichte gibt es nicht mehr. Hier sehen Sie ein Bild von Wassily Tschekregin, zwei Bilder von ihm sehen Sie auch in der Art Without Death Ausstellung hier im Haus. Und das Bild zeigt den Prozess der gemeinsamen Suche nach den Partikeln der toten Vorfahren und den Beginn der Welt der Auferstehung der Toten. Der Maler starb 1922. Er realisierte eine ganze Serie von Bildern zum Thema Auferstehung von den Toten. Er war sehr, sehr beeindruckt von Fjodorow und dessen Philosophie. Fjodorows postsowjetische Anhänger stellten ihn als wichtigen religiösen Denker dar, dessen Lehren nach dem Alten und Neuen Testament eine dritte Phase einläuteten, nämlich die der aktiv noosphärischen Christenheit. Insbesondere der Verweis auf den Menschen, der das Universum perfektioniert, führte zum Missverständnis bezüglich der gemeinsamen Tat, von der Fjodorow sprach, als er einer Verbindung zwischen göttlicher Gnade und menschlichem Handeln, ein Verweis auf Synergie, Engagement und die aktive Teilhabe der Menschheit am göttlichen und menschlichen Akt der Auferweckung der Toten und der Rettung der Welt die Tür öffnen wollte. Doch obwohl Fjodorow vom Königreich Gottes und der Verwirklichung des göttlichen Willens spricht, erwähnt er niemals göttliche Hilfe. Sein Projekt ist vielmehr ein immanent menschliches, wissenschaftliches und technisches. Er selbst sagt dazu, die Auferstehung wird kein Wunderwerk sein, sondern ein Produkt des Wissens und der gemeinsamen Anstrengung. Entsprechend besteht keine Notwendigkeit eines Lebens im Jenseits mehr. Fjodorows Supramoralismus erfordert, ich zitiere, das Paradies, das Königreich Gottes, jedoch nicht im Jenseits, sondern im Diesseits. Es erfordert die Transformation unserer Realität hier auf Erden, eine Transformation, die sich auch auf alle himmlischen Welten erstrecken wird. Das Paradies kann nur vom Menschen selbst geschaffen werden. Allerdings spricht Fjodorow von einer Möglichkeit der göttlichen Intervention, wenn auch beschränkt auf einen Fall, nämlich wenn der Mensch seine Aufgabe nicht erfüllt. Dann besteht die Gefahr einer transzendentalen Auferweckung, eine Auferstehung, die nicht durch uns, sondern von außen vollendet wird, unabhängig davon, was wir wollen oder auch gegen unseren Willen, eine Auferstehung des Zorns, des jüngsten Gerichts und eine Verurteilung einiger der Sünder zu ewigem Leiden, während die anderen, die Gerechten, verdammt sein werden, dieses Leiden mit anzusehen. Auch das war ein Zitat. Die apokalyptischen Prophezeiungen sind damit kontingent. Ihre Erfüllung ist nicht irreversibel und hängt vom Verhalten der Menschen ab. Indem sie das Universum zu einem Paradies machen, können die Menschen einen wütenden, rachsüchtigen Gott davon abhalten, die Welt zu vernichten und die Menschheit für alle Zeit zu spalten in diejenigen, die erlöst und diejenigen, die verdammt werden. Entsprechend lehnten die Theologen Fjodorows Religion der Menschheit ab als inkompatibel, unvereinbar mit einem christlichen Verständnis von Sünde, Tod und Erlösung. Fjodorows Projekt ähnelt insbesondere demgegenüber dem Projekt an die Apokastasis Panton, eine Wiederherstellung aller Dinge bzw. universelle Erlösung. Diese Praxis wird jedoch von allen christlichen Religionen als Häresie abgelehnt, denn sie impliziert, dass Anfang und Ende eins werden, womit der historische Prozess der Erlösung keine Bedeutung mehr hat. Boris Groys hat ja eben schon dieses Element der Zirkularität erwähnt. Auch das ist ein Problem mit der Apokastasis Panton. Hier wird sozusagen alles zurückversetzt in eine Position vor der sich entwickelnden weltlichen Situation. Fjodorow von der russische Kosmismus. Heute gilt Nikolai Fjodorow als Begründer des sogenannten russischen Kosmismus. Dieser erscheint zusammen mit der schnell wachsenden Zahl von Subdisziplinen, Astrokosmismus, Theokosmismus, Sophiokosmismus, Anthropokosmismus, Biokosmismus, Soziokosmismus, kosmische Ästhetik, kosmische Ökologie und so weiter als boomender Zweig der zeitgenössischen russischen Kultur. Seine Anhänger definieren ihn als, und jetzt zitiere ich wiederum, originäres Produkt des russischen Geistes oder als wesentliches Element der russischen Idee und zugleich als eine der größten Entdeckungen der menschlichen Kultur. Der spezifisch nationale Charakter dieser Weltsicht gründet angeblich im einzigartig russischen Archetypus der Gesamteinheit. Diese wiederum gilt als grundlegendes Element des Russischseins, als russischer Weg der Lebenswahrnehmung und des Verständnisses einer Welt, die von der unauflöslichen Verbindung des universellen und atmosphärischen Raumes mit dem Ethnos der Nation gekennzeichnet wird. Kosmisch wird so zum zentralen Aspekt alles, was wahrhaft russisch ist, von den alten russischen Ikonen, die den Propheten Ilias auf einem Feuerwagen über den Himmel rasen zeigen, bis zur Raumfahrt Juri Gagarins, des russischen Sohnes, der Menschheit den Weg in den Kosmos geebnet hat und der, wie allgemein geglaubt wird, durch einen Flugzeugabsturz in den Himmel kam. Trotz der Behauptungen seiner Anhänger ist der russische Kosmismus, wie er heute propagiert wird, weit entfernt davon, eine einheitliche philosophische Schule oder Tradition im Sinne einer akademischen Geschichte zu sein. Im Gegenteil, sowohl der Begriff russischer Kosmismus als auch das Konzept, ein hybrides ideologisches Konstrukt, entstand in der späten Sowjetzeit und inspirierte einen nationalistischen Diskurs zur russischen Identität im postsowjetischen Russland. Der russische Kosmismus ist ein typisches Beispiel für die Erfindung einer Tradition in der Absicht der Förderung einer Tradition der Fantasie. Die Annahme, der Kosmismus sei eine Tradition, wird bereits durch die Tatsache unterminiert, dass die wichtigsten Vertreter dieser Tradition im 20. Jahrhundert sich nicht als Teil einer irgendwie gearteten intellektuellen Schule begriffen. Dazu kommt, dass die Differenzen zwischen ihren Zielen und Forschungsmethoden sowie ihren Weltsichten so fundamental waren, dass sich ihre Werke nicht aufeinander beziehen. Hinsichtlich ihrer Beziehung zu Fjodorow, der angebliche Gründervater des russischen Kosmismus, gibt es keinen Beweis für eine Rezeption seiner Arbeit. Ich möchte das am Beispiel des fast tauben Physik- und Mathematiklehrers Konstantin Tsiolkovsky in der Provinzstadt Kaluga, dem Großvater der sowjetischen Raumfahrt und einem der wichtigsten Vertreter des russischen Kosmismus, belegen. Tsiolkovsky war ein Pionier der Raketenforschung. Und seine Arbeit wurde durch eine selbstgestaltete kosmische Philosophie inspiriert, ein seltsames Stückwerk, ich würde das gar nicht Philosophie nennen wollen, aus Ideen, die auf den Panpsychismus, die Theosophie und den Spiritualismus zurückgingen. Er selbst sah sie als Werk eines Genies und Erlösers und genierte sich nicht, sich mit Jesus Christus, den er ganz kollegial als den Lehrer aus Galiläa bezeichnete, zu vergleichen. Zeitgenössische Anhänger des russischen Kosmismus betonen immer wieder, dass Tsiolkovsky bei seinen Überlegungen zur Raumfahrt direkt von Fjodorow beeinflusst wurde. Seine Erfindungen, sagen sie, dienten nur der Realisierung des großen, visionären Designs Fjodorows. Diese Ansicht fand ihren Weg auch in westliche Publikationen. Hier lesen wir, dass Tsiolkovsky seine Raketenforschung in der Tradition Fjodorows betrieb, um die erwachten Vorfahren, manche sprechen von Millionen von zurückkehrenden Seelen, auf andere Planeten zu transportieren. Das hat mit der Wahrheit allerdings wenig zu tun. Tsiolkovskys Lösung des Problems des Todes, wobei der Tod für ihn nicht existierte, sondern nur eine Illusion des schwachen menschlichen Geistes war, deckt sich nicht im geringsten mit Fjodorows zentraler Idee einer Auferstehung durch technische Mittel. Während Fjodorows großes Projekt auf die Wiederherstellung der Menschheit als Ganzes abzielte und alle Verstorbenen umfasste, interessierte sich Tsiolkovsky nur für die Zucht einer zukünftigen Rasse von Übermenschen, während alle minderwertigen Wesen gleichzeitig ausgelöscht werden sollten. Es ist unübersehbar, dass weder seine kosmische Philosophie noch seine Raumfahrtprojekte irgendwas mit Fjodorows gemeinsamer Tat zu tun hatten. Was also ist der russische Kosmismus? Hier sieht man übrigens ein Bild von Tsiolkovsky. Wesentlich heroischer als das, was ich zuvor gezeigt habe. Ne? Vom gleichen Maler Dvorjeska. Also, was ist der russische Kosmismus? In den Jahren der Perestroika machte eine ungehinderte Verbreitung von Texten über den russischen Kosmismus diese Ideen enorm populär. Die Gründe dafür liegen augenscheinlich in einem allgemeinen Bewusstsein für eine drohende Krise, im Wunsch nach einer Entschädigung für den Verlust des Imperiums. Der Satz, Schweizer Kosmismus wäre lächerlich. Und im Bedürfnis nach einer Theorie, die davon ausgeht, dass die Welt eine rationale Einheit mit dem Menschen im Zentrum ist. Nach Michael Epstein hinterließ der Zusammenbruch des Sowjetsystems, das auf einer metaphysischen, ja eschatologischen Vision, die man offiziell als Marxismus bezeichnete, gründete, die auch aus der prophetischen Philosophisierung im späten 19. und 20. Jahrhundert rührte, die ein metaphysisches Vakuum hinterließ. Um diese Lehre zu füllen, entwickelten die Befürworter des russischen Kosmismus die Grundlagen für ein neues ideokratisches System. Und ich möchte fünf Schlüsselfaktoren nennen, aus denen diese synkretistische Ideologie besteht, und komme damit auch zum Ende meines Vortrags. Erstens die Parawissenschaft. Alexander Tschetschewski, einer der wichtigsten Vertreter des russischen Kosmismus im 20. Jahrhundert, entwickelte eine Theorie des Impakts kosmischer Faktoren auf das menschliche Leben und die Gesellschaft. Seine Theorie der Heliotaraxie, also der Einfluss dieses elfjährigen Zyklus der solaren Aktivität, die ja, wie wir eben gehört haben, sogar die britischen Parlamentswahlen beeinflusst hat. Also seine Theorie der Heliotaraxie, die offensichtlichen Verbindungen zur Astrologie und eine okkulte Faszination für Prophezeiungen aufwies, wurde wissenschaftlich nie validiert. Kein Wunder, dass marxistische Kritiker seine Suche nach dem, was sie als transzendenten Faktor des historischen Prozesses bezeichnen, als in den kosmischen Fatalismus führend ansahen. Zum russischen Kosmismus zählt auch Lev Gumilows enorm spekulative biokosmische These von der Ethnogenese, die versucht, die Herkunft ethnischer Gruppen und Zivilisationen als Folge spontaner Entladungen einer spezifisch biokosmischen Energie kosmischen Ursprungs zu erklären. Die heutigen Kosmisten forschen zum Thema Bioenergie, Ufologie, morphogenetische Felder und versuchen mittels der Kosrewischken-Spiegel den Lauf der Zeit zu verändern. Zweiter Faktor, ich nenne hier nur ein paar Beispiele jeweils, also das zweite Element der Ideologie, wie gesagt, ich habe nur 30 Minuten Zeit, ich kann das hier nicht in extenso ausführen, also immer nur ein paar Beispiele. Okkultismus, zweites Beispiel. Seit 40 Jahren ist Russland vom Okkulten fasziniert. Auf dieser Welle schwimmt auch der russische Kosmismus. Es gibt eine ganze Menge von Verbindungen zwischen den russischen Kosmisten und dem okkulten Milieu in Russland. Elena Blavatskayas Theosophie, deren geheime Doktrin den Untertitel Synthese der Wissenschaft, Religion und Philosophie trägt, ist zu einem ständigen Feature des Kosmismus geworden, ebenso wie Elena und Nikolai Reriks lebende Legende. Aufgrund dieser offensichtlichen Nähe zum Okkultismus, sowohl in seiner östlichen als auch westlichen Variante, lehnen orthodoxe Denker den russischen Kosmismus ab. Der Religionsphilosoph Nikolai Gavryushin nennt ihn eine technokratische Pseudoreligion und stellt ihn auf eine Stufe mit westlichen Traditionen wie Auguste Comtes Religion der Menschheit, dem freimaurerischen Gnostizismus und okkult theosophischen Spekulationen. Er will damit demonstrieren, dass der russische Kosmismus damit nicht nur unvereinbar ist mit der Orthodoxie, sondern dass er nicht einmal russischen Ursprungs ist. Für Alexander Dugin ist die okkulte Schattenideologie des Sowjetmarxismus und damit ist er die okkulte Schattenideologie des Sowjetmarxismus und damit Teil einer weltumspannenden Verschwörung gegen das russische Volk. Drittens. Die New Age-Ideologie, ein Großteil der synkretistischen Ideologie, die aktuell auf dem Ticket des Kosmismus reist, scheint eine russische Variante des westlichen New Age-Denkens zu sein, denn beide gründen in den gleichen Traditionen pseudowissenschaftlicher, utopischer und esoterischer Ideen. Nehmen wir zum Beispiel die holistisch-organischen Konzepte von Fridtjof Capra, James Lovelock oder Gregory Bateson. Ihre Arbeiten beweisen, dass die Ideen eines planetarischen Bewusstseins, die Noosphäre, die Ökologie des Geistes oder die sogenannte Gaia-Theorie, nach der die Erde ein lebendiger, sich selbst steuernder Organismus sei, zur Standardterminologie westlicher New Age-Ideologen und moderner russischer Kosmisten wurde. Viertens. Der Aufbau eines Neogotts. Der russische Kosmismus ist auch ein Kind der Sowjetideologie insofern, als er versucht, mit einem alles umfassenden Sinn für die Bedeutung des menschlichen Handelns an das Pathos des Scientismus anzuknüpfen. Manchmal erscheint er geradezu als ein neuer Versuch des Aufbaus eines Gottes, der den engstirnigen Marxismus westlicher Prägung durch eine autochtone Metareligion der Übermenschlichkeit ersetzen soll. Ein solcher Versuch wurde kurz vor dem Zusammenbruch des Sowjetsystems von postindustriellen Patrioten unternommen, einer Gruppe prominenter Moskauer Wissenschaftler um Sergei Kordinian, die unter Verweis auf Fjodorow und andere eine neue humanistische Religion propagierten. Taylor de Chardin und Wladimir Vernadsky waren andere Vertreter, auf die sie sich bezogen. Ihrer Meinung nach war nur die Metaphysik der gemeinsamen Tat, eine metaphysische Doktrin des universellen kosmischen Projekts, geeignet, der Menschheit ihre historische und kosmische Mission zu übertragen und die kosmische Absurdität der irdischen Existenz zu überwinden. Žižek erklärte daher, dass der Kosmismus eine seltsame Mischung aus vulgärem Materialismus und gnostischer Spiritualität ist, die in eine Schattenideologie münden. Das war ein Zitat von Slavoj Žižek. Und dann, da wir ja jetzt von der Kunst sprechen, das ist ja auch unser Thema hier, müssen wir die kommerziellen Strategien sehen. Mit Blick auf die Kunst können wir für den russischen Kosmismus das sagen, was Boris Groys einst über die russische Seele sagte. Der russische Kosmismus ist also eine kommerzielle Strategie, die einige nutzen, um sich im Westen als russische Autoren, Intellektuelle oder Künstler voranzubringen. Laut Groys ist es für jemanden, der sich hier etablieren möchte, wichtig zu bestimmen, was an ihm einzigartig ist, sozusagen eine eigene USP zu präsentieren. Und das ist Teil des intellektuellen Unternehmens. Ende des Zitats. Der Westen braucht kein verwestlichtes Russland. Russland muss für den Westen exotisch sein. Der russische Kosmismus beantwortet dieses Bedürfnis nach Exotismus auf die bestmögliche Weise. Ich komme zum Schluss. Der russische Kosmismus elaboriert ein Bild von der Menschheit, die ihre nookratische Herrschaft über das Universum ausdehnt, um dort den universellen kosmischen Plan der Selbstumwandlung in einen allmächtigen, unsterblichen, einzigen, universellen Superorganismus zu verwirklichen und damit den Status Gottes zu erreichen. Die Konjunktion zweier Adjektive, einzig und universell, ist jedoch ein Marker totalitären Denkens. Alle großen Menschen, sagte Dostojewski einst, glauben und müssen glauben, dass in ihnen allein die Rettung der Welt liegt. Der russische Kosmismus wurde zum Schlagwort für eine weitere russische Doktrin, die drohte, die Welt zu retten. Danke.
Thank you very much, Michael Hagemeister, for this.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hagemeister, für diesen ganz tollen Beitrag und dafür, dass Sie in der Zeit geblieben sind. Wir haben gerade mal Zeit für ein, zwei dringende Fragen. Wenn es solche gibt, können wir die schnell abhandeln, sofern jemand mit einem Mikrofon da ist.
I'm here.
Okay.
Michael.
Vielen herzlichen Dank, Michael Hagemeister, für diesen faszinierenden Vortrag. Naum ist mein Name und ich versuche mal, meine Frage so gut wie möglich zu formulieren. Es ist ja interessant, wenn man feststellt, dass der Kosmismus ein Sowjetprojekt ist oder ein sowjetisches Projekt ist und Tsiolkovsky bezieht sich dennoch viel mehr auf Jules Verne als auf Fjodorow. Dennoch Gab es doch vielleicht Ideen, die wir bei beiden finden? Zum Beispiel hat ja Fjodorow auch über den atomischen Geist geschrieben. Und wenn wir zurückblicken ins 19., frühe 20. Jahrhundert, müssen wir fragen, wie zirkulierten eigentlich diese Ideen in Russland? Gab es darüber Veröffentlichungen, sprachen die Menschen einfach darüber oder wurde erst später festgestellt, dass es ja eine gewisse Resonanz der Ideenwelt gibt? Fjodorow sprach nicht gerne über seine Philosophie und er ließ auch nicht zu, dass seine Texte veröffentlicht wurden, während zu Lebzeiten er wusste, dass er von der orthodoxen Kirche exkommuniziert worden wäre, hätte man seine Texte verschriftlicht. Und insofern waren es erst seine Anhänger und nachfolgende Vertreter der Ideen, die das veröffentlichten. Und entschuldigen Sie bitte mein schwaches Englisch, ich bin nicht gewohnt, Englisch zu sprechen. Tsiolkovsky, das hört man immer wieder, lernte Fjodorow über seine Philosophie kennen. Wir wissen aber nicht, wie er zu Fjodorow gefunden hat. Wir wissen allerdings, dass er Fjodorow lange vor dessen Tod bereits kannte. Und wir wissen natürlich, dass es Einflüsse auf seine Arbeiten gab. Die Atomtheorie, auch der Panpsychismus, Haeckel und viele andere waren aber ebenfalls sehr, sehr prominente Vertreter der alten Schule der russischen Wissenschaft, die eben diese Ideen aufgriffen und weitertrugen. Also die Idee des Atomischen hat Tsiolkovsky nicht notwendigerweise nur von Fjodorow oder überhaupt von Fjodorow übernommen. Fjodorow ist eigentlich reiner Theoretiker und hatte eigentlich kein Interesse an glücklichen Atomen oder Ähnlichem. Also wenn man Tsiolkovsky liest, dann stellt man sich eigentlich gar nicht die Frage, ob Fjodorow und Tsiolkovsky vergleichbar sind. Insbesondere sieht man Tsiolkovskys Haltung gegenüber dem Tod. Den Tod gibt es nicht, das ist eine Illusion, denn die Atome wandern von Generation zu Generation, sagt er. Und das ist absolut unvereinbar mit Fjodorow. Und soweit ich weiß, gab es nicht viel Kommunikation zwischen den sogenannten Kosmisten. Bei Vernadsky finde ich keine Spur, die auf eine Rezeption Fjodorows hindeutet. Als ich hier diesen Tisch, diese Tabelle sah und dann Flerensky erwähnt sah, ich meine, die Bilder in der Ausstellung, ich meine, wie kann man ihn als Kosmisten betrachten? Hier werden einfach Sachen zusammengefügt unter dem Etikett des Kosmismus. Entschuldigung bitte, aber ich bin Historiker, ich sehe das nicht. Wer ist jetzt Sie, also die das zusammenfügen? Nun, die Vertreter des russischen Kosmismus. Künstler, das sage ich nochmal, sind frei, sind absolut frei. Die können tun, was sie wollen, aber ich bin Historiker und ich halte mich an die Quellen. Und ja, tut mir leid, aber ich kann den Namen nennen des russischen Philosophen, der behauptet, den Begriff russischen Kosmismus erfunden zu haben. Geremok in den 1920er Jahren war das. Er sagt, er habe den Begriff russischer Kosmismus erfunden. Und das findet sich, dieser Begriff, in der Enzyklopädie 1917. In der russischen Enzyklopädie findet er sich zum ersten Mal in diesem Jahr. Und der russische Kosmismus, wie er heute propagiert wird, den gab es gar nicht. Bernatsky, Tversky, Tsiolkovsky, er hat sich Biokosmist genannt. Ja, es gab natürlich in den 1920er Jahren den Kosmismus, es gab die Bewegung des Biokosmismus. Klar, aber interessanterweise ist es so, dass die Biokosmisten in der Regel nicht in den Kontext des traditionellen russischen Kosmismus einbezogen werden. Aber ja, gut, soweit. Ja, es ist vielleicht die Frage, wie genau man liest und wie man das interpretiert. Ja, das ist vielleicht auch meine persönliche Deformation professionell. Ich bin Historiker. Ich glaube, darauf kommen wir sicherlich nachher auch nochmal im Panel zurück. Da wird es ja um die Position aller drei Rednerinnen gehen. Gibt es noch eine weitere Frage? Wir haben noch Zeit für eine drängende Frage. Ich weiß nichts über den Kosmismus und ich habe mir eben Boris Groys angehört und bin jetzt hier, aber ich frage mich, wie sieht es aus mit den verschiedenen Denkern, die wie Tsiolkovsky den Tod als Illusion bezeichnen, weil die Atome sich ja perpetuieren. Aber wie sieht es dann aus mit der Singularität des menschlichen Wesens? Ist das eine Illusion? Wird das von den Philosophen oder von diesen Vertretern so gesehen? Oder sagt man, dass nur das unmittelbare Erscheinungsbild von einem zum anderen differiert? Also bedeutet das, dass die Atome gleich sind, aber sich in einer anderen Erscheinungsform manifestieren? Im Grunde ist das aber doch das gleiche Bewusstsein wie das, was wir hier sehen bei denen, die eine andere Haltung mit Blick auf den Tod haben. Nun, Sie sagen jetzt Kosmisten, die Frage wäre eigentlich besser gestellt, wie löst Fjodorow oder wie löst Tsiolkovsky das Problem? Denn die Lösungen sind ganz, ganz unterschiedlich. Für Tsiolkovsky ist es ein Problem, für Theologen ist es natürlich auch ein Riesenproblem, diese Frage der körperlichen, der physischen Wiederauferstehung oder der Erweckung von den Toten. Da stellt sich ja auch ganz massiv die Frage nach Identität. Fjodorow fragte selbst nach dem Kannibalismus, wie sieht es aus mit jemandem, der einen anderen gegessen hat? Ich meine, welche Identität manifestiert sich dann da? Und wer wird dann wieder auferweckt, wenn man jemanden sozusagen in sich aufnimmt, verkörpert, jemanden isst als Kannibale? Wer wird dann wieder erweckt? Also Sie sehen das Problem. Und das ist natürlich auch ein Problem für die christlichen Denker. Wie sieht es aus mit den Haaren, mit den Nägeln, die man im Laufe des Lebens verliert? Werden sie dann zum Teil des wiedererweckten Körpers? Und ähnliche Fragen stellte man sich. Fjodorow versucht dieses Problem zu lösen, indem er sagt, die Auferstehung findet sozusagen kontinuierlich statt. Das heißt, es ist eine schrittweise Reanimation, wenn man so möchte. Zunächst werden die Väter zum Leben erweckt und dann die Kinder und so weiter und so fort. Und der materielle Aspekt ist ein insofern befriedigter, als es genug Materie im Universum gibt. Man muss daher auch ins Universum reisen, um diese Partikel, die Teile der Vorfahren zu finden. Sie sind ja im Kosmos verteilt. Und es reicht nicht nur, einen Ort zu haben für die wiedererweckten Vorfahren. Man muss erst einmal das Universum erobern, um alle diese Teile überhaupt zu bekommen, aus denen man dann die Menschen wieder animiert. Hier haben wir eben die Zeichnung gesehen von Tigridin. Einer blickt hier ins Universum, in den Kosmos, um die Partikel, die Teile der Vorfahren zu suchen. Und für ihn ist es eine ausreichende Erklärung zunächst einmal. Gut, jetzt muss ich hier ganz streng sein. Noch einmal ganz herzlichen Dank, Michael Hagemeister. Jetzt möchte ich, wenn du das mit dir nimmst.